Geboren bin ich 1931 in Sende. Unser Schulbezirk, das war der Elbrachtsschule in Sende, und die Kirche, das war auch St. Heinrichskirche, sodass wir direkt mit Verl zu der Zeit eigentlich weniger zu tun hatten. Und das hat sich in der Kriegszeit auch ganz bemerkbar gemacht. Aber darauf später, geboren auf dem Wintershof, und von daher habe ich auch den Beinamen Winters Hannes. Wenn Sie alte Ferler jetzt fragen, Winters Hannes, kennen Sie noch.
Oder
Ursprünglich bestimmte der Hofnamen immer den Besitzernamen.
die Abgaben mussten vom Hof gezahlt werden. Wer da drauf lebte, Meyer Müller-Schulze, das
Das war
spielte nicht
aus
die
der
große Rolle.
Rittberger Zeit, war das
Ja,
einfach so
ja.
hängen geblieben. Der Wintershof, da sind wir groß geworden, und ein Bruder, der ist zu Hause geblieben, eine Schwester, die ist ja auch schon tot. Wir hatten wenig Bezug zu Ferl, das Einzige, was war, zum Schmalschwert, zum Schuster. Wo ich mich daran erinnern kann, das ist, dass bei uns auf dem Hof noch eine Dampflok zum Dreschen stand. Das muss 35 gewesen sein, da war ich 4 Jahre alt. Das war eindrucksvoll. Doch mit der Dampflok, da hatten wir noch keinen Strom auf dem Hof. Das ist erst um 38, 39. Wir haben die erste Wasserversorgung Anfang des Krieges bekommen.
Bin 1936 geboren, war das einzig überlebende Kind. Und dann blieb ich auch zu Hause. Das war so. Es wurde ja auch nicht hinterfragt. Ja, mein Vater war in beiden Kriegen Soldat, und als er wiederkam, war er krank. Ja, dann blieb man. Johannes Großmutter und mein Großvater waren Geschwister. Das zählt hierzulande. Meine Großeltern hatten hier 1909 Konzession bekommen für Gast- und Schankwirtschaft. Ja, ich habe über 60 Jahre in dem gleichen Haus gelebt. Das ist für heutige Verhältnisse schon sehr ungewöhnlich. Meine Eltern hatten eine Gastwirtschaft und ursprünglich eben Manufaktur und Kolonialwaren. Das war die übliche Kombination. Manufaktur ist Textil, Tischwäsche und Herrenwäsche und so, Muster für Stoffe. Es wurden ja mehr genäht als heute, nicht? Kolonialwaren waren Lebensmittel, Kaffee, Zucker. Und in meiner Kinderzeit gab es auf dem Boden so schöne Musterbücher von Stoffen, so mit Zickzack am Rand, ne? Sonntags war der beste Einkaufstag. Man ging zur Kirche oder fuhr zur Kirche. Die Pferde wurden ausgespannt. Man ging zur Messe, und anschließend wurde eingekauft. Bisschen gequatscht, ne? Klar. Mein Vater ist dann Soldat gewesen von 1939 bis 1945. Er war aber schon ein sehr alter Soldat, 97 geboren. Ja, und er hat immer gehofft, ja, zurückzukommen. Mein Vater hatte in der Gemeindeverwaltung gelernt. Als Soldat war er schon alt, war nicht mehr für Front oder so, aber er wurde gerne in die Schreibstube versetzt, weil er so eine schöne Handschrift hatte. Meine Eltern hatten aus den ehemaligen Stallungen schon vorm Krieg einen Saal gemacht. Im Pferd gab es ja mehrere Säle. Amlings, das wissen Sie auch noch. Kampwitz hatten oben auch einen Saal. Und Wösnemkes einen Saal. Klaus Brummels sogar zwei. Ja, es wurde nicht privat gefeiert, weil die meisten hatten keine entsprechenden Räumlichkeiten dafür. Man ging aus. Ja.
In unserem Raum fand der Nationalsozialismus überhaupt nicht statt.
Ja, da hinten bei euch bestimmt nicht.
Die dafür waren, das waren meist junge Leute, junge Männer, die waren Soldat.
Ja.
Und das andere waren Sozialdemokraten oder Zentrumsleute. Wir
Zentrum,
waren
ne?
also wirklich da nicht belastet. Und durften unsere Klappe auch mal ein bisschen weit losmachen, ohne dass was passierte. Ich kann mich an einen, wenn das in den verkehrten Hals gekommen wäre, wären unsere Eltern ins KZ gekommen. Ne? Es gab kein separates Parteileben bei uns. Die Partei war in Verl oder Schloss Olde. Ne? Wir waren einfach so eine Insel der Seligen. Das war so. So große Weltpolitik. Ich weiß wohl, dass unser Vater vorm Krieg schon morgens BBC hörte. Ich bin immer noch früher Aufsteher und war als Kind auch schon früh Aufsteher. Hab dann in der Küche im Sofa gesessen, ein Sofa kaputt geschaukelt und er stand vorm Radio um 6 Uhr und ich durfte auch dabei sein, das war ihm egal. Ne? Ja, auf dem Hof, Leute kennst du oder sind alle beschäftigt. Und zwar das Erste, wo ich mich eigentlich später richtig daran erinnern konnte, dass es um die Kristallnacht ging. Meine Mutter stand mal ganz aufgeregt in der Küche und diskutierte mit unserem Vater und war am Heulen. Am Tag darauf, wo sie hier alles kaputt gemacht haben. Das weiß ich heute noch. Das ist mir eigentlich nach dem Krieg erst bewusst geworden, was da passiert war.
Ihr hattet auch viele jüdische Bekannte hier, ne? Oder nicht?
Ja, Bekannte. Man war damit bekannt, aber nicht freundschaftlich. Das war so. So ein bisschen Distanz war doch immer da. Das ist das, was ich als einziges so als nationalsozialistisches Erinnerungsdenkmal habe. Da diese Nacht da und dieser Tag da drauf.
Aber sonst waren die Hoppes schon doch recht integriert. Es gibt ja einen Schützenverein in Verl, Schützengilde, und in dem ersten Vorstand war auch ein Jude Hoppe. Das zeigt doch, dass er dazu gehörte. Es gab ja in Verl auch nicht viele, viele Juden. Ne?
Nee. Anfang des Krieges ist doch in Senne 1 ein Hof bombardiert worden. Das waren die ersten Bomben, die in Deutschland gefallen sind. Das muss in der Heuernte gewesen sein. Das war auf einen Freitag und Samstag, glaube ich. Dann sind die Bomben gefallen. Und dann am Sonntag hat dann die NSDAP oder wer auch immer eine Völkerwanderung in Gang gesetzt, um diesen kaputten Hof zu besichtigen. Die sind mit Sonderzügen von Paderborn und Bielefeld dahin gefahren. Ich bin natürlich auch mit dem Fahrrad hingefahren, so ist das nicht. Und unser Vater erzählte später, er hätte abends, den Freitag abends ins Wetter geguckt, bevor er ins Bett ging. War dunkel gewesen, da wäre aus Südosten, also von Richtung Sennelager, Paderborn, ein Flugzeug hochgegangen mit Lampen, mit Bordbeleuchtung oder Positionsleuchten nennt man sie, glaube ich. Dann wären die ausgegangen, dann hätte er das Geräusch gehört und dann wären die Bomben gefallen.
Und was hat er daraus geschlossen?
Das kann jeder selber sich aussuchen. Ja, ein Toter. Haus kaputt, Scheune kaputt. Ja, wie ein Bombenangriff aussehen. Das war natürlich kleine Bomben, es war nicht alles platt. War keine Luftmine, waren ein paar leichte Bomben, aber ein Toter, alles kaputt, Wohnhaus, Wirtschaftsgebäude. Vester Winter hießen die, die da drauf waren, hatten Sägewerk und kleine Landwirtschaft. Der Mann tot.
Also dein Vater hat daraus geschlossen, dass das absichtlich war.
Ja, klar.
Von den Nazis.
Ja, klar.
Ja.
Ne, und mit dem Hintergrund wissen, war man nicht Nationalsozialist. Ja, das war. Zu Hitlerjugend bin ich auch gerne gegangen, zum Leidwesen meiner Eltern, das weiß ich wo. Aber wir waren unter uns. Das waren Spiele Nachmittag für uns. Wir hatten keinen eigenen Fernseherführer, der Fernseherführer kam aus Schloss Holde. Und dann wurde man natürlich ein bisschen getriezt. Ja, dann richtig stramm stehen, marschieren und Gelände gehen, rechts in den Graben, links in den Graben, so dummein, also vormilitärisch aus.
Hat euch das keinen Spaß gemacht?
Nee, wenn man unter uns war, dann spielt man Völkerball oder sowas. Ne? Und dann freuten wir uns wieder, wenn er wieder weg war. Einmal wöchentlich, glaube ich, war das. Aber sind wir nicht immer hingekommen. So Sommertag in der Ernte mussten wir mithelfen. Ne? Oder Kartoffelernte ging das auch nicht, ne? Dann musste ja alles noch von Hand gemacht werden, da waren die Kinder auch gefragt. Ne?
Ich hatte von meinem Vater Kinder seiner Schwestern, die waren ja älter als ich, die sind auch gerne zum BDM gegangen. Es wurde sonst nicht viel geboten,
Ja, es war dann langweilig. Ne?
Ja, ganz recht, also Unterhaltung. Und Lisa erzählte schon mal, dass
ich
ihnen das Spaß gemacht
hat. Ich war ein Jahr zu jung und durfte nicht mit.
An eins kann ich mich noch erinnern, da hatten wir Schule und unser Hauptlehrer, der war im Garten und unser Schulbad hing so da nebenher. Gegrüßt wurde selbstverständlich, aber mit Guten Morgen. Ne? Wir sagten doch nicht automatisch Heil Hitler, fiel uns doch gar nicht ein. Und am anderen Morgen haben wir eine Rüge gekriegt von unserem Herrn Schäfers, wenn er so einen begrüßt, dann müsste Heil Hitler sagen. Er hat uns nicht angeflammt. Das Fahnenappell zu den Ferien war, das weiß ich. Das war einfach Muss und auch zum Abschluss wieder, da gab es gar kein Vertun. Gesammelt haben wir Heilkräuter,
ja, das ich
Kartoffelkäfer.
Auch. Ja, Kartoffelkäfer fand ich schrecklich.
Nicht und Lumpen, Eisenknochen und Papier. Ausgeschlagene Zähne sammeln wir.
Ja und Heilkräuter.
Heilkräuter. Unsere Mitschüler waren auch alle unpolitisch. Ne, von allen weiß ich, da waren die Jungs, da war eine große Familie, da waren 6 oder 7 Jungs, die waren alle in der SA, das weiß ich, das wussten wir ja auch. Ne? Aber über sowas unterhielten wir uns gar nicht. Wieso? Das war nicht unser.
Welche Rolle spielt die Autobahn?
Ich habe sie noch in Erinnerung, wo sie im Fahrensaal in Sönheide im Bau war. Meine Tante wohnte da nebenan und dann kann ich mich noch erinnern, dass ich mit meinem Vater da mal hingefahren bin dann sonntags. Und dann haben wir auf diesen Sandbahn gestanden, Gleise in der Mitte, Loren da und dann kilometerlang guckt es da drauf lang. Da haben wir mitten drauf gestanden. Das muss 35 gewesen oder 36 würde ich eher sagen. Aber da habe ich auf der Autobahn gestanden, auf der Sandbank. So die Atmosphäre dann auch so ein bisschen, spürt man dann manchmal noch. Was ich mitbekommen habe, das war Ende des Bohlenfeldzuges, da habe ich in der Sandkuhle bei Vossanz gespielt. Das war dann im Frühjahr 40 war das ja. Dass da auf mal 100 bis 150 Flugzeuge Richtung Westen flogen. Die Flugzeuge wurden in Polen abgezogen und dann zum Frankreichfeldzug vorbereitet. Mhm. Das weiß ich noch. Mit Verdunkeln, das wurde ziemlich ernst genommen. Ne? Und wurde auch sehr stark kontrolliert. Also da gingen sie wirklich, der Luftschutzwarte hatte da seinen Posten und musste dann auch kontrollieren. Und da ging auch rum. Ne?
Wir hatten schmale, hohe Fenster und innen so Holzläden. Die waren an der Seite eingeklappt und wurden dann...
Ja, wie früher so die Außenläden waren, so hatte man dann
das innen.
Von innen ja, zugemacht ja. Und dann die Ritzen dann noch verklebt und ja, an der Seite noch einen Wollstreifen hin, damit da ja nichts durchkam. Luschuskeller hatten wir auch. Da sind wir auch in der Osternacht drin gewesen, als das da hier im Pferd so am Ballern war. Ne? Ich kann mich noch erinnern, als der erste Kriegstote, meine ich, wäre bei Westerwalbesloh auf dem Elbershof gewesen. Wo der Pfarrer Schulte dann hin musste und der Mutter dann Bescheid sagen musste. Ne? Das hatte ihn auch richtig mitgenommen. Mein Vater war kriegsbeschädigt vom Essen und hat ein Bein amputiert. Also aus der direkten Verwandtschaft nicht, aber Vettern. Da sind einige auch von gefallen. Ne? Wir lieferten auch Privatkunden in Bragwede und Bielefeld. Und dann so Ende des Sommers kamen die dann meist so an und bestellten, guckten zu, was machbar war. Es war ja dann alles schon ein bisschen Bezugsscheine und so, aber das Verhältnis war meist freundschaftlich. Und da kann ich mich noch erinnern, dass Vater mal mit einem auf der Tenne stand und die über den Feldzug da in Frankreich diskutierten. Die waren beide in Frankreich verwundet worden im Ersten Weltkrieg. Und das war dann, Frankfurt Feldzug war 40. Da sagten die schon, das geht so lange gut, das Siegen. Da hatten die schon gesagt, sobald wie der Amerikaner eingreift, geht es umgekehrt. War es ja 2 Jahre später. Da ging es ja schon rund. 3 Jahre später war dann die Landung. Das war dann das Ende des tausendjährigen Reich.
Meine Eltern hatten 1935 geheiratet und als mein Vater eingezogen worden ist, die Gastwirtschaft wurde geschlossen. Meine Mutter bekam einen Teil des Soldes. Ich weiß, dass wir auch ein Schwein hatten und natürlich Hühner. Und ja, man hat Gemüse angebaut und ja, es war kein politisch interessiertes Leben. Bei uns im Saal war eine Zeit lang der Kindergarten. Ja, Kinderbetreuung von Fremden, das war ja nicht so normal, wie das heute ist. Kinder wurden zu Hause versorgt, nur wenn die Mütter vielleicht berufstätig waren. Aber das war ja auch sehr selten.
Ja, der erste Kriegsgefangene, das war bei uns ein Franzose. Das weiß ich noch. Aber das ging noch. Die durften ja nicht mit an den Tisch. Aber er war noch nett und freundlich dabei. Wer nachher, irgendwann ein bisschen später, hatten wir mal einen Serben. Also da hatten wir Angst vor. Das war ein großer Kerl und dann so eine finstere Miene. Am besten sind wir ausgekommen mit dem Russen, Michael. Der wäre auch am liebsten bei uns geblieben. Aber dann haben die Amis ja rückgeführt. Ja,
die haben auch Angst gehabt, zurückzugehen.
Ja. Der sagte sofort, also wir kommen nicht nach Hause. Der wusste das. Ja. Aber wir haben nie wieder was von ihm gehört. Unsere Mutter stand eine Hilfe zu. Und dann kriegt man ein Polenmädchen. Die durfte bei uns wohnen. Und da weiß ich noch, wie der russische Kriegsgefangene uns da vor der gewarnt hat. Die kann euch auch was Böses antun. Der Russe. Ich glaube, der ist anderthalb Jahre bei uns gewesen. Und die mussten ja nachts immer ins Lager wieder und kamen dann morgens zurück. Und ich weiß auch noch, dass der Lagerführer oder wie er sich nannte, der kriegte bei uns das Mittagessen, das weiß ich noch.
Das war ein Deutscher?
Das war ein deutscher Obergefreiter oder sowas. Mhm. Also praktisch Invaliden, die sie dann in solche Jobs reinsteckten, die dann noch eine Uniform erforderten. Kriegsverwendungsfähig war der auch nicht mehr, ne? Und dann mussten sie sowas machen. Zum Beispiel kann ich mich auch noch erinnern, als Gütersloh brannte, ne? Da kamen lauter Papierschnitzel runter bei uns. War richtig trüb, Qualm, grau, Sonne war weg. Und dann kamen lauter so kleine Papierschnitzelchen an, die so dann überbleiben, wenn Papier verbrennt. Das letzte hebt sich davon. Ne? Und das kam dann bei uns schon wieder runter. Oder Angriffe auf Bielefeld. Ne? Wir gucken über das Ganze und gucken von Berg. Und Bragwede ist schon auf dem Berg. Alles, was Bragwede da am Lönkert bombardiert wurde, das konnte man direkt sehen. Ne? Da haben wir schon mal einen Nachmittag gestanden und haben geguckt, ne? Was passiert da. Ne?
Spannend.
Bei uns waren auch ein paar Bomben in der Wiese gefallen und dann war das hier von der Justizvollzugsanstalt, die Knastologen mussten dann den wieder zuscheppen. Und da ist einer von den Aufsehern mit einem Kolben hinter einem her gewesen, ne? Und hat ihn gejagt. Das habe ich aber auch noch. Das waren wirklich da Schwerverbrecher. Denn die anderen kamen in KZs. Ne? Ich kann mich an den letzten, der mit der Plakette rumlief, ja, einer von den Hope, der war ja bis 44, bis 44 Sommer war er noch. Da kann ich mich noch daran erinnern. Den habe ich im Dorf gesehen. Dieser Orionstern, den sie da alle haben mussten, den habe ich persönlich noch gesehen. In welchem Zusammenhang, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, er konnte sich auch noch frei bewegen. Was ich auch noch weiß, da haben wir eine Kriegstrauung erlebt. Wir waren Messdiener. Pastor hat eben Bescheid gesagt, ja, ob er sich nicht ein paar Messdiener ausleihen durfte von der Schule. Und dann durften wir dahin. Und dann, die Hochzeit war in der Woche vorgesehen und dann kriegt er zwei Tage oder drei Tage vorher, bekommt er Nachricht, sofort einrücken. Dann haben sie eine Kriegstrauung vollzogen da, und da durften wir dann Trauzeugen sein. So stand die Bene. Die kamen dann mit dem Holzkocher vorgefahren. Der Twil-Chef, der machte Taxibetriebe mit, der war dann nicht auf Benzinbasis, sondern hier mit Holzkohle und Autogas. Ne? Mhm. Aber wir durften Messdiener machen zur Schulzeit. Seid getraut, Kreuzzeichen drüber, fertig. Ne? Also sonst war ja immer ein Brautamt dabei, die Messefeier dann dazu, aber das war dann eine Viertelstunde fertig. Ne? An ein Ereignis kann ich mich noch erinnern, unsere Schulentlassungsfeier 45. Und dann durften wir den samstags zu Hause bleiben. Wir hatten nur noch eine Klasse, Elberschule war zweiklassig. Und dann ordnete der Schulleiter, stellvertretende Schulleiter Horst Meyer an, ja, die Entlassungsschüler, die bleiben bei uns zu Hause. Wir wollen die Klasse schmücken. Das Artilleriefeuer von Wesel, das hatten wir seit Februar in den Ohren. Und wir kommen in eine Klasse rein, die war mit Hakenkreuzbändern und Fähnchen von einer Ecke nach der anderen geschmückt, großes Hitlerbild noch oben. Und das war dann der 15. März, 14. Tag vor Ostern. Ersten war Ami hier, da hat er uns noch so eine Feier beschert. Und das war einer der ersten, der eine Schulstelle wieder hat. Also das habe ich immer übel genommen. Die letzten Wochen, da ist sowieso noch interessant, kamen dann die Flüchtlinge aus dem Ruhrpott, die Frauen und irgendwelche Lager. Da bis Ostern hatten wir dann jede Nacht Quartier da in den Wäschepott. Kartoffel hatten wir dann und dann wurden die so ein bisschen ernährt dann.
Das hört sich ja nach einer richtigen Völkerwanderung auch
das
an.
War's auch.
Das war es auch.
Das war es auch, ne? Alles Richtung Osten, ne? Aber das war dann nachts, ne? Das, tagsüber waren die Straßen leer. Denn
die Flieger, ne?
Ja. Ich meine, in Farnsell haben sie auch einen hinterm Fluch erschossen, ne? Die Flieger. Guck, und dann bleibt man von der Straße, ne? Im Ruhrgebiet waren ja viele Lager der Nationalsozialisten, diese da als Helfer. Und dann haben sie die aufgelöst. Ganz viele sind dann unkontrolliert einfach, wir wollen weg. Eine Gruppe, weiß ich aber, da waren noch Begleitungen bei, die haben kurz vor Schloss Holte, hat dann einer versucht zu flüchten in den Holterwald rein, den haben sie erschossen. Und das Grab, das war dann...
Wer hat das gemacht? Deutsche?
Der Aufsicht dann. Die Nachbarn haben dann wahrscheinlich eingegraben, am anderen Tag die Flüchtlinge. Aber ich weiß auch noch, dass beim Sonntag 45 Tausende Richtung Osten flohen. Es war ein herrlicher Sonntag. Und dann über eine Stunde ein Verband nach dem anderen, diese Pulks da. Das weiß ich auch noch.
Amerikaner.
Oh, oder Engländer, was weiß ich. Das Interessante war, in Bielefeld hatten sie ja Flak. Die machte nichts. Aber eine Stunde später kam einer niedrig zurück. Den versuchten sie dann noch abzuballern. Da haben sie drauf geschossen. Haben wir aber nicht gekriegt.
Hier in Ferl war ja auch SS.
Ja, überall.
Ja.
Die Schule hatte SS beschlagnahmt bei uns, ne? Eine Klasse.
Die waren da drin. Ich weiß, dass bei uns im Saal war die Kammer. Das war also ein Schuster und ein Schneider, die Sachen instand setzten der deutschen Soldaten. Und die waren aus Siebenbürgen. Die waren aber zur SS gepresst worden. Und die hatten beide so große Befürchtungen, dass die Russen bis hierhin kommen würden. Und sie waren sich ganz sicher, dass sie nicht nach Haus zurück konnten, nach Siebenbürgen. Sie nahmen so ja Anteil am Schicksal meiner Mutter. Sie meinten, dass meine Mutter alleine ist mit einem kleinen Kind. Und ja, was würde aus ihr, wenn Russen kommen würden. Und
ich kann mich auch noch erinnern, dass Nachbarmädchen mit SS-Soldaten flirteten. Ne?
Ja.
Herbst, ich meine, im Herbst hätten sie sich hier so eingesiedelt. Herbst 44. Was die nun richtig das militärische Ziel und Sinn, das kann wir nicht beurteilen. Also verteidigungsmäßig haben sie einfach nur ihren Bestand
Welt, ja,
erholt und wieder aufgestockt oder sowas. Ja. Aber was machen sie mit einem Panzer? Ne? Ja. Und dann noch kein Splitter drauf.
Das lag hier so gut bei einer Autobahnauffahrt. Ne? Darum waren die auch so früh hier.
An der Osternacht kann ich mich auch noch an was erinnern. Und zwar sind wir noch zur Messe gegangen. Um 6 Uhr hat er die ziemlich früh angesetzt und dann verlas er eine Todesanzeige oder beziehungsweise einen Todkörper bekannt und eine Beerdigung. Und der Hintergrund war, in Schloss Holte lag ja eine SS-Einheit. Die hatte einen Panzer. Wie nannten sie die Heimsoldaten da? Und der Volkssturm, der war beauftragt worden, jeden Panzer abzuschießen, den sie sehen konnten. Und dann ist er über Senne bei Twer da oben her Richtung Autobahn gefahren und da lagen die Volkssturmleute und da hat einer von den Volkssturmleuten eine Panzerfaust drauf auf den einzigen Leopard, den sie damals hatten, und hat den eben in den Luft gejagt. Und dann haben sie natürlich, da waren Begleitleute bei, dann haben sie den Volkssturmmann standrechtlich sofort erschossen. Ne? Dazu war ich auch noch begeben, weil da stand ein, ich fuhr ja nach Plosolle zum Brotol, fuhr ja überall her, wo was los war. Und dann waren die am Panzer abladen, hatten dann von der Rampe stehen, die Rampe existiert sogar noch, trotzdem den ganzen Bahnhof umgebaut haben. Ja, aber hatten keinen Sprit. Dann musste einer los, hatten ein Kanister 20 Liter Brennstoff geholt, dann ist er von der Waggon bis auf die Rampe gekommen und da war es vorbei. Da hatten die schon wieder keinen Sprit mehr. So eine kleine Episode weiß ich noch, kar Samstag hatten sie unser Gespann beschlagnahmt, die Soldaten, die deutschen Soldaten. Ne? Und mussten dann eine Armeeschreibstube nach Augustdorf bringen. Und das ging ja nur während der Nacht, weil da tagsüber hier die Jagdbomber jeden niederballerten, den sie vor der Flinte kriegten. Ne? Und er ist dann mit Dunkel ja, aufgeladen, haben sie es tagsüber. Und dann hat der Wagen noch bei uns gestanden. Und unser Heuerling, Hermann Brinkroth, der war der Gespannführer, der ist dann in der Nacht mit dem Flüchtlingsstrom Richtung Augustdorf, hat da abgeladen und hat es geschafft. Bei hell werden war er wieder zu Hause. Also wäre aber schwierig gewesen, hat er erzählt. Licht machen, hätte einmal versucht, Licht zu machen, oder sofort angebrüllt. Aber ich glaube, die Pferde hatten die Richtung nach Hause hin. Sonst wäre er, glaube ich, nicht nach Hause gekommen. Ne? Ja. Denn in der Nacht kannte der den Weg ja auch nicht. Ich vermute immer noch, dass da die Pferde die richtige Nase hatten und dann doch nach Hause hingekommen sind. Ne? Kurz vor dem Bach, da war auch eine Panzersperre, ein paar Bäume über der Straße, die sie da machen konnten, aber die waren ja so schnell an der Seite zu kriegen, das war ja kein Problem. Ne? Ein erster Amerikaner, der war bei uns am Ostersonntag, nein, am Ostermontag, kam Jepp vorgefahren mit Fahrer und einem hier da drin Haussuchung machen. Ja, Vater hatte noch so einen uralten Trommelrevolver, den hat er dann gekriegt und dann waren die glücklich. Besetzt haben sie unser Haus nicht, weil es Einzellage war. Da haben wir Glück gehabt. Die anderen haben ja dann alle ihr Haus verlassen müssen und für Amerikaner Quartier machen müssen. Da haben sie uns verschont.
Wir mussten auch Ostern innerhalb einer Stunde aus dem Haus. Mein Vater hatte eine verheiratete Schwester am Ortsrand und der Schwager kam dann mit Pferd und Wagen. Und wir haben was eingeladen. Man weiß ja gar nicht, was man dann so mitnehmen soll. Und mein Vater war zu dem Zeitpunkt in Gütersloh auf dem Flughafen. Und irgendwie war er mit Fahrrad eigentlich ausgebüxt und nach Hause gekommen. Und dann sind wir, Vater, meine Mutter und ich, bei Kettleutz gewesen. Einige Wochen dann, mein Vater kam dann in Kriegsgefangenschaft. Wir wussten also überhaupt nicht, wo er war. Wir konnten zurück hier ins Haus. Es war alles kaputt und in unbeschreiblichem Zustand. Und da mussten wir aber ein zweites Mal aus dem Haus raus. Da hatten wir aber 3 Tage Zeit und da haben uns die Nachbarn geholfen, dass wir im Saal hinten, da war so eine Waschküche, dass wir uns darin also einrichten. Ja,
ursprünglich wahrscheinlich die Viehküche, ne? Wenn das früher Stallungen waren.
Jedenfalls haben uns die Nachbarn geholfen, da einen Herd zu installieren. Und meine Mutter hätte ein Zimmer im Haus behalten können, aber sie hatte Angst da im Haus als Frau alleine. Wir haben dann da im Saal geschlafen. Von Würms Tanten, da kam jeden Abend eine und hat mit da geschlafen, weil meine Mutter Angst hatte allein. Meine Mutter war einfach total verängstigt. Die Nachbarn, die waren, ja, der Zahnarzt, die waren sehr pro-national. Irgendwie gab es da eine Uniform und die hatten sie über den Zaun rübergeworfen zu uns. Ich weiß, dass meine Eltern so empört darüber waren. Das hätte ja richtig gefährlich sein können. Der Hof von meiner Tante, auf dem meine Eltern dann gelebt haben, das liegt so ein paar Kilometer außerhalb vom Ort. Ich glaube nicht, dass meine Mutter also hier ins Dorf also gegangen ist. Die haben sich still verhalten und ja. Ich bin 45 auch zur Kommunion gegangen, Anfang Mai. Da war noch teilweise Krieg. Und die Eltern hätten das gerne verschoben. Wir wussten zum Beispiel auch nicht, wo mein Vater war. Und von der Großmutter in der Springe, es gab ja keine Telefonverbindung mehr. Und die Eltern hätten das gerne verschoben. Aber der damalige Pastor bestand darauf. Und die Gläubigen hatten wenig Einfluss. Ja, war der Hähner damals noch.
Nach Ostern, was die Amerikaner oder die Engländer am Nachschub aufgefahren haben, in der Woche, bevor sie weiterzogen, oder 14 Tage hat es gedauert, ehe sie nach Erlinghausen rein wollten. Also sowas an Kriegsmaterial, so Unmengen, da war kein bisschen an der Straße frei, wo nicht entweder Munition oder Kanister oder Fahrzeuge, also wirklich. Also so einen Haufen Zeug habe ich noch nie gesehen. Noch nie wieder gesehen, auch nicht.
Ja.
Ja, und dann sind sie ja erst mal über der 68 weiter nach Erlinghausen vor und Richtung Hildesheim. Ja, die Kriegsgefangenen, die schlecht behandelt worden waren, die sind nachts zurückgekehrt und haben ihre Hofstelle überfallen und haben doch wirklich Druck ausgeübt und die Leute dann auch bedrängt und hart durchgeschlagen. Wurde erzählt, ich weiß es nicht. Bei uns sind sie nicht gewesen. Hat wahrscheinlich unser Michael für gesagt. Ja, es eine Zeit lang sind wir auch im Sommer Flurschutz gegangen nachts. Ne? Haben sich die Zivilisten zusammengetan und haben Straßenkontrolle gemacht und aufgepasst, wo ist was und dann Polizei angerufen. Ne? Die Militärpolizei duldete das ja nicht, aber wo sie nicht war, da sind wir Feldschutz gegangen, ne? Und patrouilliert nachts, das weiß ich noch. Aber es waren herrliche Nächte da, das habe ich in Erinnerung.
Oder Schule?
Ja, da war ich ja schon raus.
Ach so, ja.
Ich bin mit 14,5 aus der Schule gekommen.
Das, ja.
Ja, bis Ende vorbei war, ne? Und dann passierte ja so nicht mehr. Das hat nicht lange gedauert.
Ja, und diese große Unwissenheit, wo mein Vater geblieben war. Er war in einem Kriegsgefangenenlager am Rhein. Das ist auch ganz bekannt. Und die Engländer waren total überfordert durch die vielen Kriegsgefangenen und haben die gar nicht versorgen können. Die haben also draußen gelegen und sind wirklich auch viele verhungert. Ja, mein Vater hat nie von seiner Zeit als Soldat gesprochen. Er hat nur einfach immer im Sinn gehabt nach Haus. Ich habe noch viele Briefe und Postkarten, dass er immer schreibt, war jetzt wieder im Lazarett und hoffe aber jetzt, nicht mehr
Kriegsverwendungsfähig
zu sein und nach Hause zu kommen.
Das war kriegsverwendungsfähig.
Ja, er ist dann doch bis zum letzten Tag dabei gewesen. Ich bin dann nach Gütersloh gegangen zur Schule. Da gab es Schulspeisung mit der TWE. Ne? Ja, ich sag, wir hatten ein Schwein, man hatte einen Garten, man hat nicht gehungert. Es gab vermutlich keine Bananen oder Süßkartoffeln, aber was man halt normal. Meine Eltern hatten noch ein Stück Land gepachtet, oben auf dem Ferler Feld. Und da wurde was angebaut und man hat getauscht. Wir hatten einen wohlgefüllten Boden, wo alles noch wieder verwendet wurde. Ne? Man hatte nicht die Ansprüche wie heute. Man hatte Zöpfe, die von wegen Friseur oder so, ne? Und sonst wurde gestrickt und es wurde viel aufgetrennt. Und irgendwie hatten sie so einen, ja, das muss ein Vorhang gewesen sein, aufgetrennt. Und das war so ganz festes Garn. Daraus hatte ich einen Schlüpfer. Man konnte da nicht gut drauf sitzen. Das spielte keine Rolle. Ne? Sonst hat man in meiner Situation nicht viel vom Krieg gemerkt. Fell war ja rein katholisch vorher. Ich glaube, es gab drei evangelische Familien. Und durch die Nachkriegszeit, da waren ja viele Flüchtlinge gekommen. Und die waren ja doch häufig auch evangelisch. Und kamen ja aus sehr unterschiedlichen, von Ostpreußen bis Schlesien oder auch aus Russland. Sie wollten auch gerne evangelischen Gottesdienst haben. Ein Gottesdienst hatte einen höheren Stellenwert als heute und war auch so ein Zeichen für ja, Zusammengehörigkeit. Und in der katholischen Kirche, das war ja völlig ausgeschlossen, unvorstellbar. Mein Vater wurde dann gefragt und er hat den Saal zur Verfügung gestellt, sonntags morgens für evangelischen Gottesdienst. Der Pastor kam mit dem Fahrrad aus Friedrichsdorf und kamen die evangelischen Menschen und hatten Gottesdienst sonntags vormittags. Und ich kann mich erinnern, der Pastor war so in der Vision gewesen und in so exotischen Gegenden wie in der Südsee. Ja, und nach dem Gottesdienst kam er vorne in die Gastwirtschaft und trank sich mit meinem Vater dann Kaffee oder. Und die beiden erzählten, was mein Vater vermutlich vom Krieg, wo er gewesen war, und der Pastor von der Südsee. Und ich habe den so gelauscht. Es war also, ja, es war richtig interessant. Ne? Und zu seinem Geburtstag kam immer Posaunenchor. Das ist ja bei Protestanten
Erkennungsmelodie.
Ja, ja, ich meine, ne? Und die protestantischen Kinder gingen zur Bonhoeffer-Schule. Aber mein Vater wurde nicht als positive Entscheidung gesehen. Ja, für evangelische Menschen also einen Raum zur Verfügung zu stellen. Ich denke, viele Fähle hatten damals noch nie den Protestanten die Hand gegeben. Gab es umgekehrt auch, nicht? In Lippe war man sehr betont evangelisch und da wurden die Katholiken nicht sehr freundlich begrüßt. Es ist schon gut, dass sich die Stimmung verändert hat, nicht? Wir hatten 4 Flüchtlingsfrauen im Haus oben. Also 2-mal eine Mutter mit einer Tochter. Das war schon, ja, natürlich für beide Seiten schwierig. Die Häuser waren ja auch nicht dafür eingerichtet.
Ja, aber auch in der Vorzeit durch die Bombenflüchtlinge, will ich sie ja mal bezeichnen, haben wir zu Hause sehr viele Leute kennengelernt. Ein Ehepaar aus Bochum, Brinkert aus Bielefeld, haben zeitweise bei uns gewohnt. Opa Gritas hat ein paar Jahre bei uns gelebt. Da wurde die Welt schon aufgemischt, ne?
Ja, aber ich glaube, da wurde das, also organisatorisch lief das noch.
Ja, das ging aber alles mehr auf Privatinitiative, dass sie gefragt haben, ja, da wurde zusammengerückt. Das war einfach so. Ich habe mir hier mal Bilder angesehen hier vom PP, habe mir die alle mit Parteiabzeichen mal rausgesucht. Das war eine ganze Menge, die ich kannte. Ja, und das ist wie überall, da müssen sie die Alten auch wieder einsetzen, ne? Es gibt ja sonst keine Fachleute. Und dadurch sind dann einige dann auch wieder groß geworden von den Leuten, ne?
Es gab in Staumühle ein Lager, der Bürgermeister Lücke-Wille war auch in dem Lager.
Ja, der Meurinnen haben sie auch geholt, ne? Obschon er wirklich kein Nationalsozialist war.
Nein,
aber
sicher nicht.
Er hat sich öfter in Uniform gezeigt. Und dann irgendeiner muss den angeschwärzt haben. Dann haben sie den abgeholt, wird bei uns ja erzählt, der war ja Nachbar bei uns. Ich weiß nur, dass die Amerikaner oder die Engländer den geholt haben. Und dann, der ist ein paar Wochen weg gewesen. Und den haben sie richtig malträtiert. Andersrum müsstest du dann die Story von Otto Masius auch erzählen. Der hatte ja auch mal zu viel gesagt. Schräges Wort gesagt. Und dann waren ja solche Leute, mach mal schnell wieder in der Gitter. Ne? Nicht alle waren so vernarrt, dass sie den Verstand verloren haben. Ne? Otto Masius, der Buchhändler, der ist nach Bielefeld ins irgendein Verhörlager oder was weiß ich. Und dann ist Stöllerau hingegangen und hat den doch aus Bielefeld wiedergeholt. Und der Stöllerau war unser Hauptjugendführer, Lehrer Stöllerau. Er war mit ihm befreundet, hat dann auch dafür gesorgt, dass er wieder zurückkam. Und dieses Wort, ja, den haben sie geholt, das war so eine gängige, was sagt man, ja, den hat sie halt. Ne? Die kamen ja dann genau wie das im Osten gemacht haben, so bei Nacht. Und irgendeiner, so 3 Uhr, 4 Uhr, und holten den dann ab, nicht dann zu halten. Dann wusste man, dass sie in irgendeinem Verhörlager waren. Und wer dann Glück hatte, kam mal wieder. Aber die waren dann mundtot. Ne? Also, die Nachkriegszeit, die war sofort zu Ende, als der politische Alltag da anfing. Mein Vater hat sich dann eingesetzt um die nächste Gemeindeversammlung. Und ich bin für meinen Vater, für seine Kandidaten durch Sende gepilgert und habe Unterschriften gesammelt. Nee, da waren die Unterschriften noch nicht wohlfeil. Nee, wer da was unterschrieben hatte, der stand da noch für und wurde auch dafür haftbar gemacht. Ich unterschreibe das nicht, man will der gar nicht weiter kümmern, was man davon hat. Da war der Krieg zu Ende. Für mich.
Schule, wie gesagt, fiel erst aus. Bei Klaas Pummels hinten im Hof, da war noch ein Gebäude, da war eine Zeit lang Schule und dann bei Amlings auf dem Saal.
Bei Amlings auf dem Saal war ich in der Berufsschule.
Und vorher bei Klaas Pummels hinten im Hof,
ja, das weiß
da
ich
war
nicht.
Eine Strickerei. Und
also die landwirtschaftliche Berufsschule war bei uns auch auf dem Amlingssaal, das erste also. Jahr. Nachher sind wir dann irgendwo anderswo gelandet, das weiß ich nicht mehr. Naja, man muss ja auch sagen, was meine Generation in der Schule gelernt hat, so viel wie heutzutage Zweitklässler. Wir hatten im letzten Jahr einen Unterrichtsausfall von mindestens 50%. Vorher war es ja auch immer Lehrerwechsel durch die Soldateneinsätze unserer Schullehrer und dann die überfüllten Klassen. Wir waren jetzt zu 60 Kindern in der Klasse. Lesen und Schreiben, das haben wir gelernt bei Fräulein Meier. Die ersten 3 Jahre haben wir ja nur noch nochmal Unterricht, aber hinterher.
In all den Jahren habe ich nur eine Lehrerin gehabt, die verheiratet war. Die war Witwe und das war dann Frau. Sonst waren das nur Fräulein. Sie mussten mal aufhören, wenn sie heirateten. Wenn einer verdiente, genügte. Wenn die Frauen heirateten, schieden sie aus dem Dienst aus. Also meine Eltern hatten einen Saal daraus gemacht und dann kam jemand aus Schloss Holte, der so tragbare Filmvorführgeräte hatte. Und das lief sehr gut. Die Menschen hatten ja auch so Nachholbedarf für Neues. Dann haben meine Eltern überlegt, das könnten wir auch selber. Und haben dann 1953 ein Kino eröffnet. Ja, das hatte einen anderen Stellenwert, als man sich das heute vorstellt. Und wer war damals schon in Ägypten gewesen, wenn dann Liz Taylor über den Nil glitt? Ja, und die Wildwestfilme, es brachte einen Hauch der großen Welt. Und die Schulen hatten damals auch noch keine eigenen Vorführgeräte, die Veranstaltungen, Filmveranstaltungen der Schulen, fanden auch bei uns statt. Das haben meine Eltern auch gern, das wurde auch bezahlt, aber ja, im Rahmen, nicht? Sonst war der Raum ja auch bei Tage leer. Doch ein Filmclub in Fern. Man musste Mitglied sein und dann gab es einmal monatlich eben einen besonderen Film, den man so im normalen Programm nicht zeigen, der sich nicht gelohnt hätte. Ja, dann kam das Fernsehen. Ich weiß noch, dass wir zuerst im Gastzimmer oben an der Wand ein Fernsehgerät hatten. Ja, Fernsehen war teuer und das hatten nicht alle selbst ein Fernsehgerät. Die kamen dann halt und guckten.
Vom nationalsozialistischen Drill und den Krieg, ich bin nie in Schützenverein gegangen, weil die Uniform trugen. Nie mehr Uniform, egal was. Und dann schon wieder mit Gewehren rumlaufen? Nein. Ein Schützenverein? Nein. Das mit dem Gewehr rumlaufen, das mochte ich nicht mehr.
Die Verhältnisse waren insgesamt so sehr anders als heute. Ich denke, die Menschen waren insgesamt viel fügsamer und hatten weniger Kenntnis über das, was anderswo passierte. Man war nicht so mobil wie heute und einfach nicht so informiert. Ne?
Wir waren immer noch folgsam. Ich wollte mal nach einem Ball auch hin vom Reiterverein. Eltern waren dagegen, ich bin zu Hause geblieben. Wer tut das heute noch?
Mein Vater stellte mich immer vor, mein Töchterchen. Da war ich aber schon über 20. Das hat mich zur Weißglut.
Wir waren noch folgsam. Ich bin mehr geschoben worden, wie selbst entschieden. Ne?
Aber man hat es so akzeptiert.
Ja, man hat es akzeptiert. Es war noch so. Ne? Das saß noch in uns drin.
Und das war in der Generation vorher ja noch viel mehr.
Bis 1953 war ich zu Hause Lehre gemacht. Als Hilfe war ich noch unterwegs. Und dann 1953 bin ich dann nach Bonolde gezogen und habe da eine eigenständige Hofwirtschaft betrieben. Als ich da in Bornholde angefangen bin, da gab es fast keine andere Möglichkeit. Ja, da konnte man leben, weitergemacht.
Und du wärst so gerne Bäckermeister geworden.
Immer doch mehr geschoben wie selbst entschieden. Ne? Außer meine Frau, die hat mehr
gemacht. Keine Bauerntochter.
Ja, im Nachhinein haben sie es akzeptiert, aber nur mit voller Begeisterung erst nicht. Das war so. Das ist der Unterschied, ne? Zwischen der Generation heute und vor 20, 30, 50. Und davor war es ja noch schlimmer, ne? Das eine ist auch der Drill der Jahrhunderte, der saß auch noch in uns, in ja, unseren Eltern ganz bestimmt. Freiheit, das doch, muss auch erworben werden, also man verinnerlicht werden. Und dann kann man so gut leben. Ne?
Ja, klar. Ja,
heute die Leute
muss man ja auch erst lernen.
Haben und nehmen, muss man ja auch sagen. Sie nehmen sich auch manchmal. Die haben es anders, aber auch mehr Eigenverantwortung.
Ja, das muss man auch erst lernen. Ne? Manchmal ist es leichter, wenn es einem vorgegeben wird. Wenn man es nicht anders gewöhnt ist, manchmal war das Leben leichter dann.
Das ist so.